Und wir haben so überlegt, was das denn so ist, und uns ist aufgefallen, dass all die Sachen, von denen wir denken, dass sie nicht gut laufen in unserer Gemeinde, dass sie schon eine ganze Weile nicht gut laufen. Und haben uns dann gefragt, wie kann das denn sein, also wenn das wirklich Sachen sind, die nicht gut laufen, und wir nicht nur denken, dass sie nicht gut laufen und gerne anders hätten, wie kann das denn sein, dass gerade die Sachen dann schon lange so sind? Weil wenn es wirklich Sachen sind, die nicht gut laufen, dann sollte man ja gerade da möglichst schnell was ändern, und da sollte es gerade da nicht lange so sein. Und wir haben uns gefragt, woran liegt das denn? Und für uns sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht genug beten. Als Einzelne nicht und als Gemeinde nicht. Und ich weiß nicht, wie euch es geht, vielleicht habt ihr das Problem gar nicht. Vielleicht betet ihr immer genug und vielleicht trefft ihr euch auch jeden Tag abends hier in der Gemeinde zum gemeinsamen Beten. Aber ich denke, viele Christen haben eigentlich dieses Problem, dass sie nicht genug beten. Und ich habe mich gefragt, woran könnte das denn liegen? Und eines der Gründe, einen Grund möchte ich heute mit euch besprechen, und das ist das, was auf der ersten Folie steht. Kannst du es gerade mal aktivieren? Ach nein. Also das, genau. Das ist das, was ich mal das Gott-kann-Problem genannt habe. Was ist denn ein Problem daran, dass Gott kann? Das sollte doch eigentlich erstmal was Gutes sein. Es ist doch gut, dass Gott kann. Und wenn uns das jemand sagt, wenn uns das jemand bewusst macht, dann heißt es auch, Gott kann, wenn ich nicht mehr kann. Und es gibt immer eine Hoffnung. Ja? Und das ist doch gut. Und nicht umsonst war Yes, we can ein so erfolgreicher Slogan für Barack Obama. Aber es ist dann ein Problem, wenn es nie Wirklichkeit wird. Und das möchte ich an einem Beispiel aus der Bibel verdeutlichen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Scheinbar nicht. Kannst du, Manuel? Genau. Okay, also Apostelgeschichte 12, 1 bis 15. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. 4 Einheiten zu je 4 Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken, und sagte, steh auf, und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm deinen Mantel und folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen öffnete. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel ihn plötzlich verließ. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Er klopfte an die Tür im Hofeingang und eine Dienerin mit Namen Rode kam, um zu öffnen. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie ohne die Tür zu öffnen wieder zu den anderen zurücklief. Petrus steht vor der Tür, rief sie. Du bist von Sinn, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kamen sie zu dem Schluss, es muss wohl sein Engel sein. Das ist doch sehr komisch. Also da ist eine Gemeinde, die betet zu Gott inständig, scheinbar immer wieder, dass der Petrus befreit werden soll. Und dann wird der Petrus befreit. Und dann sagen die, das kann ja überhaupt nicht sein. Das würde ja heißen, unser Gebet hätte was bewirkt. Und das ist doch sehr seltsam. Ich meine, wenn ihr nicht glauben könnt, dass es wirklich passiert, wieso betet ihr dann überhaupt? Und man könnte diese Leute fragen, wieso macht ihr das dann? Und vielleicht hätten sie genau dieses Problem, was ich das Gott-kann-Problem genannt habe, und würden sagen, sozusagen, wir glauben, dass Gott etwas tun kann. Wir glauben, dass Gott den Petrus befreien kann und deswegen beten wir. Aber wir sind uns ja nie sicher, ob er es wirklich tun wird. Und deswegen sind wir überrascht, wenn es wirklich funktioniert. Sie hätten vielleicht sowas gesagt wie, wer sind wir, dass wir Gottes Willen erkennen können? Wir können doch nicht wissen, was er tun wird und deswegen auch nicht erwarten, dass er das tut, was wir wollen. Wir können darum zwar bitten, aber wir können eigentlich nie wissen, ob es was bringt oder nicht. Denn es steht ja schon in der Bibel, nächste Folie bitte. Genau, ich, der Herr, wandle mich nicht. Wenn Gott sich nicht wandelt, dann kann er zu nichts bewegt werden, was er nicht eigentlich eh schon tun würde. Also, wieso beten? Wenn man so denkt, könnte man schließen, beten ist ziemlich nutzlos. Aber es gibt zwei Dinge, die wir verstehen müssen. Erstens, dass Gott sich, das heißt seinen Charakter, sein Wesen, nicht ändert, heißt nicht, dass er nicht sein Handeln ändern kann. Und das möchte ich gerne verdeutlichen an der Geschichte von Jona auf der nächsten Folie. Da heißt es nämlich, und es geschah das Wort des Herrn zum anderen Mal zu Jona, das ist schon nach der Sache mit dem Baal, mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Und da Jona anfing, hineinzugehen, eine Tagesreise in die Stadt, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und da das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen zu Ninive, nach Befehl des Königs und seiner Gewaltigen also, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Ochsen noch Schafe Nahrung nehmen, und man soll sie nicht weiden, noch sie Wasser trinken lassen. Und sollen Säcke um sich füllen, beide Menschen und Vieh, und zu Gott rufen heftig, und ein jeglicher bekehre sich von seinem bösen Wege, vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, es möchte Gott wiederum gereuen, und er sich wenden von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Da aber Gott sah ihre Werke, dass sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn des Übels, das er geredet hatte, ihn zu tun, und tat's nicht. Da scheint es doch so, als würde Gott seine Meinung ändern. Erst ich mache Ninive platt, und dann, nee, doch nicht. Aber schauen wir uns das etwas genauer an. Ein guter und gerechter Gott muss Ninive aufgrund der Sünde bestrafen. Es wäre weder gut, es nicht zu tun, weil sonst das Böse bestehen bleibt, noch wäre es gerecht, es nicht zu tun. Aber nachdem Ninive umkehrt und Buße tut, ist der Gerechtigkeit durch die Buße Genüge getan. Und ein guter Gott, ein liebender Gott, wird sie deswegen, weil sie umgekehrt sind, eben nicht bestrafen. Das heißt, vorher wie nachher ist Gott gut und gerecht. Er ändert sein Wesen nicht. Aber die Menschen ändern ihre Wege und Gott entsprechend seinem Wesen reagiert entsprechend darauf. Dass Gott sein Handeln ändert manchmal, ist also kein Widerspruch zu dem, dass er sein Wesen nicht ändert. Das Zweite, was wir verstehen müssen, ist, dass Gott ein gewisses Maß seiner Kraft und ein paar seiner Handlungen an Gebet bindet. Das sehen wir zum Beispiel an dem einfachen Vers, den wir alle kennen, Jakobus 4, Vers 2 auf der nächsten Folie. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Das heißt, es gibt Sachen, die wir nicht haben, weil wir nicht bitten. Die sind an das Gebet gebunden. Es steht nicht da, naja, Gott ist ja souverän und tut sowieso, was er will. Und Gott ist ja gut. Also gibt er euch eh alles, was ihr braucht. Egal, ob ihr betet oder nicht. Es ist sozusagen egal. Sondern es steht eindeutig da, dass es an das Gebet gebunden ist. Und man könnte dann den Eindruck gewinnen, dass das heißen würde, dass Gott sozusagen seine Souveränität an den Nagel hängt. Aber das nächste Beispiel soll zeigen, dass es nicht so ist. In 1. Mose 8, Vers 22, genau, da haben wir es schon, das ist am Ende von der Geschichte mit der Arche, gibt Gott dem Noah dieses Versprechen. Also ihr müsst euch das vorstellen, ja, der Noah war 40 Tage lang, wir wissen nicht, ob es wirklich 40 Tage sind oder ob 40 Tage nur eine Wendung für eine wirklich, wirklich lange Zeit ist, das war nämlich damals so, das ist, wenn wir sagen, das dauert 1000 Jahre, dann meinen wir auch nicht wirklich 1000 Jahre, sondern wirklich eine lange Zeit. Ja, wir wissen nicht, wie das gemeint ist an der Stelle, aber entweder 40 Tage oder eine wirklich lange Zeit, 40 Tage sind ja auch eine wirklich lange Zeit, war nur jetzt auf dem Wasser. Und dann kommt er aus der Arche raus. Zum ersten Mal wieder. Und sieht, dass alles zerstört ist. Durch die Flut, dass alle Menschen tot sind, dass nur noch wenige Tiere überlebt haben, außer natürlich die, die in der Arche waren und so weiter. Das heißt, wahrscheinlich hat denen das ganz schön fertig gemacht. Und es steht da, dass das Erste, was der Noah macht, ist ein Altar zu bauen und zu Gott zu beten. Und wir können uns vorstellen, es wird nicht genauer beschrieben, aber wir können uns vorstellen, dass dieses Gebet ziemlich emotional war, gegeben die Situation. Und dass Noah wahrscheinlich auch geweint hat. Und in diese Situation kommt Gott rein und sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost, Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott gibt dem Noah ein Versprechen. Das heißt aber auch, dass Gott, weil er das versprochen hat, es jetzt nicht mehr brechen kann. Weil, wir haben gerade gesehen, Gott ändert sein Wesen nicht. Das heißt aber auch, sobald er es verspricht, bindet er sich daran. Sobald Gott sagt, ich verspreche, ich tue eine gewisse Sache nicht, kann er die Sache nicht mehr tun. Nicht, weil er sozusagen diese Fähigkeit nicht mehr hätte, sondern weil er sich an sein eigenes Versprechen bindet. Und dieses Versprechen ist gleichsam freiwillig und souverän. Es hat ja Gott niemand hat Gott gezwungen, dieses Versprechen zu halten. Es ist also eine souveräne Einbindung seiner Macht. Und genauso bindet Gott souverän einige seiner Handlungen und ein gewisses Maß seiner Macht an Gebet, weil er das entschieden hat. Und eben deswegen, weil er das freiwillig und souverän entschieden hat, ist es kein Widerspruch zu sagen, dass Gott souverän ist und einige seiner Handlungen und ein gewisses Maß seiner Macht an Gebet bindet. Nun ist es aber ja so, dass wir eigentlich gerne hätten, dass Gebet ungefähr so funktioniert, dass wir ein Problem haben und wir beten und dann kommt Gott und nimmt das Problem weg. Und dann ist alles gut. Und wenn wir dieses Gott-kann-Problem hätten, dann würden wir vielleicht so denken, dass wir ein Problem haben und sagen, Gott kann dieses Problem wegnehmen. Und Gott ist ja souverän und tut sowieso, was er will. Und was ich tue, macht eigentlich gar keinen Unterschied. Also warte ich jetzt. Ich sitze jetzt hier und bete und warte, bis Gott mein Problem wegnimmt. Übertragen auf Petrus würde das heißen, der hätte in seinem Gefängnis gesessen und gebetet und gebetet und gewartet, was weiß ich was, bis das Gefängnis vor ihm verschwindet. Aber das ist nicht so, oder? Was sagt der Engel zu Petrus auf der nächsten Folie? Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, schnell, steh auf. Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm deinen Mantel und folge mir, befahl der Engel. Das heißt, es ist nicht so, als würde Gott kommen und den Petrus einfach da rausbeamen, sondern er aktiviert ihn. Er sagt ihm, werde aktiv, steh auf, mach was, geh aus dem Gefängnis selbst raus. Natürlich gibt Gott ihm die Möglichkeit, das zu tun. Ja? Der Engel sprengt die Ketten, die ganzen Türen sind offen, die Wachen bemerken ihn nicht. Aber rausgehen muss der Petrus immer noch selber. Der glaubt es auch nicht mal. Übrigens, ja, der glaubt es, träumt er alles. Und ich glaube, leider gibt es viele Christen, die eine einseitige Sichtweise auf Gebet haben, die nämlich denken, Gebet funktioniert so, dass ich so lange beten muss, bis mein Problem verschwindet. Und die quasi ihr Leben lang in ihrer Zelle hocken, obwohl schon längst die Ketten gesprengt und die Türen offen sind, aber sie nicht wissen, dass sie rausgehen müssen. Oder nicht merken, dass sie rausgehen können. Oft ist es so, dass bei Gebet Gott demjenigen die Kraft und die Lösung des Problems gibt und er sie dann ausführen muss. Ja? Nehmen wir als Beispiel Mose und Israel. Gott hat Israel nicht aus Ägypten in das verheißene Land gebeamt, obwohl die ganz sicher viel gebetet haben. Sondern Gott ist erst dem Mose erschienen, in einem Dornbusch, dann diskutiert er mit dem rum, weil der Mose denkt, ich kann das alles gar nicht. Und dann gehen sie erst nach Ägypten, dann gibt's die Verhandlung mit dem Pharao, dann sagt der Pharao, nee, ich lass die nicht gehen. Dann gibt's die 10 Plagen, dann gibt's die Verfolgung bis zum Roten Meer, dann gibt's die Meerteilung, dann gibt's die 40 Jahre Wüstenwanderung und dann kommen sie irgendwann mal ins gelobte Land. Aber der Punkt ist, da wären sie nie hingekommen, wenn der Mose nicht gesagt hätte, ich mach das jetzt. Wenn der Mose das Gott-kann-Problem gehabt hätte, dann hätte er gesagt, Gott, beam die doch da raus. Ich kann das sowieso nicht. Du kannst es nicht mit mir machen. Du musst es, du kannst. Ja, ich kann, aber nicht. Auch die Leute aus Ninive haben aktiv agiert und haben nicht geglaubt, es wäre nutzlos, was sie tun. Ein schönes Beispiel ist noch David. David sollte Essen zu seinen Brüdern bringen, die in der Armee waren. Und da ist er dann zum Schlachtfeld gegangen und hat den Goliath gesehen, der sich über die Israeliten und über Gott lustig machte. Hätte David das Gott-kann-Problem gehabt, hätte er vielleicht so etwas sagen können wie: Gott, du kannst den Goliath besiegen. Lass doch einen Blitz in den Goliath fahren. Mach doch den Goliath platt. Und du schaffst das. Du schaffst das. Und dann hätte Gott zu David kommen können und sagen: Ich will aber, dass du hier diese Steinschleuder nimmst und dass du ihn kaputt machst. Dass du ihn besiegst. Und hätte David dieses Problem gehabt, hätte er gesagt: Das kannst du doch mit mir nicht machen. Ich bin doch kein Krieger. Ich bin doch dafür gar nicht ausgebildet. Er hätte rumdiskutieren können, so wie Moses gemacht hat. Und vielleicht hätte Gott sich dann tatsächlich jemand anderen gesucht. Vielleicht hätte Goliath ganz Israel getötet. Aber so oder so wäre David nie derjenige geworden, als den wir ihn jetzt in Erinnerung halten. Und ich frage mich, wie viele Christen es gibt, die genau deswegen an ihrer eigentlichen Berufung vorbeileben. Weil sie eine falsche Sichtweise oder eine einseitige Sichtweise, es ist ja nicht so, als würde Gott nie einfach so Probleme wegnehmen, aber eine einseitige Sichtweise auf Gebet haben. Und weil sie dann sagen: Gott hat mir gesagt, ich soll das und das tun, aber so wirkt ja Gott gar nicht, also kann es nicht Gott gewesen sein, also tue ich es nicht. Und dass sie dann ganz anders leben, als sie eigentlich könnten, und an dem vorbeileben, was Gott eigentlich für sie hat. Und wenn David dieses Problem gehabt hätte, wenn David also gesagt hätte: Ich weiß, dass Gott kann, aber ich weiß nicht wirklich, ob Gott wird, dann würde der Psalm 23 vielleicht so aussehen wie auf der nächsten Folie. Der Herr könnte mein Hirte sein. Mir wird eventuell nichts mangeln. Er kann mich auf grüner Aue weiden und zu frischem Wasser führen. Theoretisch kann er meine Seele erquicken. Er führet mich unter Umständen auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, müsste ich kein Unglück fürchten, denn möglicherweise bist du bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich, wenn dies der Fall sein sollte. Du bereitest unter gewissen Bedingungen vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du kannst mein Haupt mit Öl salben und mir voll einschenken. Gutes und Barmherzigkeit könnten mir folgen mein Leben lang, und ich werde theoretisch bleiben im Hause des Herrn immer da. Keiner würde den mehr auswendig lernen wollen. Und ich möchte euch an einem aktuellen Beispiel zeigen, dass das Problem kein irrelevantes Problem ist, was irgendwie weit weg ist, was wir irgendwie theoretisch aus der Bibel ableiten können, was aber eigentlich nichts mit uns zu tun hat. Und zwar möchte ich das tun, nächste Folie bitte, an einem Beispiel, an einem Ausschnitt einer Rede, die Richard Dawkins, ein sehr bekannter Atheist, auf der Rally to Reason übersetzt, ungefähr die Zusammenkunft der Vernunft einer Atheistenversammlung, gehalten hat. Dort hat er nämlich gesagt, Zitat: Wenn ich jemanden treffe, der behauptet, religiös zu sein, ist meine erste Antwort: Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht, bis du mir sagst: Glaubst du wirklich, wenn er zum Beispiel katholisch ist, dass wenn ein Priester eine Hostie segnet, diese sich in den Leib Christi verwandelt? Willst du mir ernsthaft sagen, dass du das glaubst? Sagst du ernsthaft, dass Wein sich in Blut verwandelt? Macht euch über sie lustig. Macht sie öffentlich lächerlich. Die Religion macht gewisse Behauptungen über das Universum, die, wenn notwendig, mit Verachtung lächerlich gemacht werden müssen. Und weil das noch viel krasser ist und viel stärker wirkt, wenn man die Rede wirklich sieht, habe ich jetzt einen kleinen Ausschnitt von einem YouTube-Video, wo er genau das sagt. Bin mal gespannt, ob das funktioniert.
wichtig ist, relativ laut zu stellen, weil das Mikro, mit dem das aufgenommen wurde, nicht so gut ist. Moderne Goliath-Situation. Ich meine, der steht da in der Menge und macht sich über Gott lustig, so wie Goliath es damals getan hat. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Es wäre irgendwie komisch, wenn jetzt ein Christ käme mit einer Steinschleuder und also ich glaube, das würde eher ein schlechtes Bild auf die Christen und auf Gott werfen, als ihm die Ehre bringen. Aber wie gehen wir damit um? Hierzu brauchen wir die Waffe der Apologetik. Nächste Folie bitte. Dazu habe ich beim letzten Mal schon ein bisschen was gesagt, aber ich möchte das als konkretes Beispiel dieses Mal sozusagen auf unser Thema anwenden. Die Apologetik stützt sich auf 1. Petrus 3, Vers 15 unter anderem, wo es heißt, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen und seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das Wort, was da für Verantwortung steht, manchmal auch Rede und Antwort stehen, je nach Übersetzung, ist das griechische Wort Apologia. Und Apologia bedeutet Verteidigungsrede vor Gericht. Ja, man kann auch heute noch Apologien kaufen, die Apologie des Sokrates beispielsweise, ganz berühmt. Und es heißt, da geht es richtig um was. Ja, wenn du in Athen, in Griechenland, vor Gericht gestellt wurdest, da ging es um Leben und Tod. Wenn du da keine gute Apologie hattest, so wie der Petrus das Wort hier verwendet, dann bist du gestorben. Und was der Petrus also sagt, ist, Leute, ihr braucht eine gute Apologie, wenn euch jemand nach Jesus fragt. Weil da geht es um Leben und Tod. Vielleicht nicht für euch, aber für den. Und viele Christen nehmen das überhaupt nicht ernst. Weil viele Christen den Vers so deuten, dass sie sagen, das bedeutet einfach nur, dass ich offen sein muss, wenn mich jemand nach Jesus fragt. Die interpretieren dieses Bereitsein im Sinne von ready, also im Sinne von einfach offen sein, jetzt loslegen können und so weiter. Aber, nächste Folie, das Wort, was da eigentlich steht, ist vorbereitet sein, gerüstet sein, prepare im Englischen. Das heißt, das hat diese militaristische Komponente. Nimm dir Zeit und bereite dich vor. Ist doch klar. Wenn du eine Rede hältst vor Gericht, wo es um Leben und Tod geht, hast du ein Problem, wenn du dich vorher nicht vorbereitet hast. Die Frage ist, machen wir das? Nehmen wir uns die Zeit und überlegen mal, was habe ich für Leute in meinem Umfeld? Und was könnten die für Fragen über Gott haben? Und was würde ich dann sagen, wenn die zu mir kommen und mich fragen, was wäre meine Apologia? Das heißt nicht, ich muss mir vorher gar keine Gedanken machen und muss einfach spontan sein, wenn die kommen. Nein, Petrus sagt, bereitet euch wirklich vor. Es ist wie eine Verteidigungsrede vor Gericht. Warum ist das wichtig für unser Thema? Es ist wichtig wegen dem, was der englische Theologe William Lane Craig, britische Theologe William Lane Craig, gesagt hat. Auf der nächsten Folie, da heißt es nämlich, viele Christen teilen einfach nur aus Angst ihren Glauben nicht mit Ungläubigen. Sie haben Angst, dass der Nichtchrist ihm eine Frage stellen oder einen Einwand haben wird, den sie nicht beantworten können. Und so bleiben sie still und verbergen damit ihr Licht unter einem Scheffel in Ungehorsam gegenüber dem Auftrag Christi. Nichts inspiriert Selbstbewusstsein und Kühnheit mehr, als zu wissen, dass man gute Gründe hat für das, was man glaubt und gute Antworten auf die typischen Fragen und Einwände, die der Ungläubige haben könnte. Leider haben unsere Kirchen diesen Bereich zum Großteil vernachlässigt. Es ist unzureichend für Jugendgruppen und Sonntagsschulstunden, sich auf Unterhaltung und alberne, fromme Gedanken zu konzentrieren. Wir müssen unsere Kinder trainieren. Wir wagen es nicht, sie auf öffentliche Schulen und Universitäten zu schicken, bewaffnet nur mit Gummischwertern und einer Plastikrüstung. die Zeit der Spiele ist vorbei. Das heißt, er sagt, wir haben Angst, weil wir keine gute Apologie haben. Wir haben nicht die richtige Waffe, um den Goliath zu besiegen, und wir haben Angst. Wir sind nicht wie David. David hatte keine Angst. David hat Goliath das gesagt, was auf der nächsten Folie steht. Da heißt es nämlich, David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heere, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird, nicht kann, dich der Herr mir ausliefern. Ich werde, nicht kann, dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Die Leichen des Heeres der Philister werde, nicht kann, ich noch heute den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zum Fraß geben. Alle Welt soll erkennen, dass Israel ein Gott hat. Auch alle, die hier versammelt sind, sollen erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer Rettung verschafft, denn es ist ein Krieg des Herrn und er wird euch in unsere Gewalt geben. David hatte keine Angst. Und glücklicherweise ist es auch so, dass es viele Leute gibt, die vor Richard Dawkins keine Angst haben. So war es so, dass einige Zeit dann Richard Dawkins eine Radiosendung hatte bei BBC. Und dort hat er einen Dialog mit einem Minister, heißt es auf Englisch, also ein Priester, einer, der da arbeitet, von der St. Paul's Cathedral in New York. Und Dawkins hat gesagt, die Christen, die sind ziemlich dumm. Die können sich nämlich nicht mal die Namen ihrer vier Evangelien merken, wenn du sie fragst. Und der Priester ist ganz ruhig geblieben und hat gesagt, Richard, dein Lieblingsbuch ist doch The Origin of Species von Charles Darwin. Und Dawkins hat gesagt, ja. Und der Priester hat gesagt, kannst du mir den vollen Titel des Buches nennen? Der ist nämlich sehr viel länger als bloß The Origin of Species. Der ist nämlich der da. Genau. The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Und Dawkins war baff. Der wusste gar nicht, was er jetzt sagen sollte. Und hat gesagt, Zitat, oh mein Gott, ich, Zitat Ende. Und Ravi Zacharias, ein Apologet, der Präsident von Ravi Zacharias International Ministries, einer apologetischen Organisation, sagt dazu, der ultimative Beweis für die Souveränität und die Allmacht Gottes ist, dass er sogar einen Atheisten, der nicht an ihn glaubt, dazu bringt, ihn anzurufen, um ihn an den Titel des Buches zu erinnern, das ihm geholfen hat, ihn zu verleugnen. Warum nun hatte David keine Angst vor Goliath? David hat dem vertraut, was Gott gesagt hat. David hat gesagt, ich vertraue dem Wort Gottes und meinen Erfahrungen mit ihm. Und Gott hat gesagt, ich soll das tun, also tue ich das auch, weil ich Gott als vertrauenswürdig erlebt habe. Ich vertraue darauf, dass er ernst meint, was er sagt. Das ist der Grund, warum wir mit Erwartung aktiv beten können. Weil es gewisse Dinge gibt, auf die Gott einfach eine Zusage gemacht hat und wir dann darauf vertrauen können, dass es auch wirklich eintrifft, wenn wir beten. Gott ist keine Wunschbox, aber wir können uns auf die Zusagen der Bibel stellen. Und wenn das da drin steht, dann wird es auch eintreffen. Auch wenn Gott nie gesagt hat, er wird uns alles geben, was wir wollen, hat er doch gesagt, er wird uns alles geben, was wir brauchen und einfach Zusagen gemacht über gewisse Dinge, auf die wir uns stellen können und wo wir so leben können, als wären sie auch wahr und so beten können, als wären sie auch wahr. Und das soll nun eine letzte kleine Geschichte illustrieren von Arne Ilsen, einem christlichen Arzt, die er mal im Gebetshaus in Augsburg erzählt hat. erzählt hat. Er erzählt: Als ich meine Bibel zum ersten Mal aufschlug, bin ich prompt auf die Stelle gestoßen: Alles ist dem möglich, der da glaubt. Ich dachte: Sagenhaft, wenn das so ist, bekehre ich mich doch freiwillig. Bei den Perspektiven? Ich habe mich gefragt, wo treffe ich solche Leute? Wahrscheinlich in so einer Gemeinde. Also habe ich die Stunden gezählt, bis ich endlich in so eine Gemeinde reinkam. Und dann bin ich in so eine Gemeinde rein und habe gesagt: Sagen Sie, sind Sie auch einer von denen? Von welchen? Na, von diesen Gläubigen. Wieso? Wir sind hier alle gläubig. Stark! Treffer! Ein Nest! Und wie ist's? Wie ist was? Na, wenn einem alles möglich ist. Wie kommst denn da drauf? Steht da drin! Guckt er mich an und begriff: Aha, du bist wohl neu hier. Ja, total neu! Nein, das meint er doch gar nicht so. Das verstehe ich nicht. Wart mal ab, das lernst du noch. Das ist gar nicht so. Das ergibt für mich keinen Sinn. Warum sollte Gott das da reinschreiben, wenn er das gar nicht meint, dachte ich. Deswegen lasst uns beten und handeln, als ob Gottes Wort wirklich wahr wäre. Denn auf der nächsten Folie, das ist Psalm 23. Und ich fände es cool, wenn wir den jetzt alle zusammen beten könnten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.